Hallo und herzlich willkommen zur 25. Folge dieses Podcasts über Modeling und NLP von Ralf Stumpf Seminare aus Berlin. Heute am Dienstag, dem 21. Juni, Sommeranfang. Von diesem Podcast erscheint jeden Dienstag eine neue Folge und zwar auf www.ralfstumpf.de/podcast und auf den üblichen Podcast-Plattformen. Und am zweiten Dienstag in jedem Monat erscheint die Folge im Podcast-Kanal von Landsiedel NLP Training. Heute geht es zum Thema Trotz Schule lernen und darüber, wie man die Schule als Kontext nützt zum eigenen Vorteil, auch zum Lernen. Ja, dieser Podcast ist jetzt der dritte in einer Reihe über das Thema Lernen. Ich habe jetzt ja den Podcast 22 und 23 schon über das Thema Lernen gemacht, so eher so allgemein. Dann den 24er über Spiral Dynamics, weil der halt erschien auf dem Podcast-Kanal von Landsiedel NLP Training. Da wollte ich jetzt nicht die Fortsetzung von zwei Podcasts machen, die auf dem Kanal nicht erschienen sind. Und ich hatte im 23er schon angedeutet, ich könnte ja noch mal was anfügen zum Thema, was man denn jetzt dem eigenen Kind raten kann, wenn es halt zur Schule geht oder wie man, wenn man selber lernt, an der Schule, an der Universität, dort vernünftig lernt. Und im Hintergrund steht dafür natürlich dieser Buchtitel von Frau Birkenbiel, die hat mal ein Buch geschrieben mit dem schönen Titel »Trotz Schule lernen«. Das war das Schülerbuch, es gab auch ein Lehrerbuch mit dem Titel Trotz Schule lehren. Später hat sie, weil sie mit diesem Titel auch nur so halb zufrieden war, ich werde auch gleich erklären, warum, da steckt ja ein böser Vorwurf drin, der im Grunde überhaupt nicht berechtigt ist, hieß es dann Inneres Archiv und da waren dann ihre Lern- und Lehrtechniken drin. Ich möchte hier unbedingt eine Lanze brechen für die Schule. Also, ich weiß, die meisten Leute haben keine guten Schulerinnerungen. Die meisten Leute denken nicht gerne an die Schulzeit zurück. Also es gibt so viele Erwachsene, ich erlebe es jedes Mal im Seminar, denen es wirklich nicht gut geht, wenn sie an die Schule denken, wenn sie ans Lernen gehen. Und es ist so ein Horrorthema. Und übrigens als Fußnote, ich bin immer wieder darüber erstaunt, dass gerade die Lehrer in der NLP-Ausbildung und die Lehrerinnen, die sind mit der mächtigen Prüfungsangst. Also für die meisten Leute ist Schule echt kein Wohlfühlkontext, eher im Gegenteil. Und es ist so leicht, auf die Schule einzuschlagen. Ich meine, auch die Frau Birkenbiel meinte immer in der Schule, dass es da, man hört oft von Schülern mit Lernschwierigkeiten, aber nie von Lehrern mit Lehrschwierigkeiten. Und Lehrer wäre der einzige Beruf, wo quasi immer die Kunden schuld sind und so eine Sachen. Das haut sich leicht drauf und ich finde es ehrlich gesagt unberechtigt. Und zwar einfach deswegen. Und da will ich halt wirklich eine Lanze brechen für die Schule. Schule ist nie dafür entwickelt worden, dass man dort was lernt. Und das ist wichtig zu wissen. Das ist der erste Punkt, der wichtig ist zu verstehen, um den Kontext, den Schule bereitstellt, für sich selbst zu nutzen. Schule ist, Spiral Dynamic-Leute würden sagen, ein blauer Kontext. Das heißt, es geht um das, um eine kollektive Ebene. Schule ist dafür erfunden worden, um Kinder in die Gesellschaft einzufügen. Schule ist dafür erfunden worden, damit Kinder Benehmen lernen, bestimmte Umgangsformen, bestimmte Verhaltensweisen, Kommunikationsformen, sich in eine Hierarchie einfügen, dass sie lernen, Obrigkeiten zu akzeptieren, dass sie annehmen, bewertet zu werden mit Kopfnoten und mit Schulnoten und diese ganzen Sachen, dass sie Disziplin lernen, dass sie Fleiß lernen, dass sie sich an Regeln halten und all diese Sachen. Dafür ist Schule gemacht worden und ich habe manchmal das Gefühl, die Geschichte stimmt nicht, ich erfinde die jetzt gerade, aber so als Metapher, als ob da vor 150 Jahren ein paar Leute zusammengesessen sind und gesagt haben, komm, lass uns Schule erfinden, als Trainingscamp für die Gesellschaft, aber jetzt werden wir da die Kinder zusammen haben, um Gottes Willen, was machen die ganze Zeit da in der Schule, während sie die gesellschaftlichen Regeln lernen? Ach du, lass doch die einfach irgendwas lernen nebenbei, damit die Zeit vergeht. Also lernen, das ist der Nebeneffekt von Schule. Das ist sozusagen der Vorwand, der in der Schule betrieben wird, um diese ganzen gesellschaftlichen Sachen zu lernen. Aber es geht überhaupt nicht ums Lernen. Das heißt, Schule ist eine zutiefst blaue kollektive Veranstaltung. Und deswegen leistet Schule auch etwas, wofür sie wirklich wichtig ist und was in dieser Form nicht leistbar ist, wenn man die Kinder zu Hause unterrichten würde. Also so romantisch das aussieht, irgendwie Papa, Mama, Schulkind zu Hause am Küchentisch und nach dem Motto, Kind, wir können dir doch alles beibringen, Mathe, Deutsch, Geschichte, Chemie und Englisch. Ja, selbst wenn es so wäre, würde es die Schule nicht ersetzen. Denn das, was in der Schule wichtig ist, ist sich zu lernen, sich in einer Gemeinschaft zu bewegen, innerhalb der anderen Kinder, Kontakt zu kriegen zu den älteren Kindern, zu den jüngeren Kindern, zu den Lehrern, mitzukriegen, wie dort Konflikte gelöst werden, wie Beziehungen entstehen, wie Streitigkeiten entstehen und aufgelöst werden, mitzukriegen, wie die Gremien funktionieren. Alles das, dafür ist Schule wirklich, wirklich wichtig. Das heißt mit anderen Worten, wenn du an der Schule bist, kannst du Schule dir so vorstellen, als ob das eine großartige Theaterinszenierung wäre, nur für dich. Eine Simulation, ein Modell, ein Vergnügungspark, in dem unsere Gesellschaft, so wie sie beschaffen ist, abgebildet ist. Also so wie du als Kind eine Puppenstube bekommst und irgendwie sonstige Erwachsenengegenstände, wo du halt als Kind nachspielen kannst, wie die Erwachsenen ihr Leben leben, also so mit einer kleinen Wohnung und einem Auto und all diese Sachen, was man halt in der Erwachsenenwelt so sieht, so ist Schule im Grunde genommen eine großartige Simulation der Erwachsenenwelt mit all ihren systemischen, kommunikativen Sachen, mit all den Regelsachen und so weiter und so fort. Und von daher ein wunderbarer Kontext, um ganz, ganz wichtige Sachen fürs Leben zu lernen, solange du nicht glaubst, es geht dort primär ums Lernen. Genau, und wenn du dich dann in die Schule begibst, ist das Wichtigste, und das ist wirklich der Dreh- und Angelpunkt, da werde ich jetzt in dieser halben, dreiviertel Stunde sozusagen alle 3 Minuten drauf kommen. Der entscheidende Punkt ist, selbst für sich innerlich die Entscheidung zu treffen, ich bin aktiv, ich nutze die Schule für mich. Denn es ist eine kollektive Veranstaltung, es ist ein großes System und Systeme in dieser Art laden immer dazu ein, haben immer dieses Verführerische, gib dich hin, füg dich ein, lass locker, mach mit. Aber dann wirst du von dem System verdaut, dann wirst du eingebaut, dann wirst du, wie es im Lied heißt, ein anderer Stein in der Wand. Und drum ist im Grunde Schule auch der Kontext, wo du in einem sehr frühen Alter eigentlich schon die Entscheidung triffst, ob du Häuptling bist oder zum Gefolge gehörst. Und die meisten gehören zum Gefolge. Die meisten machen einfach irgendwann mit, die meisten passen sich an. Und das ist ja auch gut so, weil man kann in der Schule üben, in welcher Rolle man sich wohler fühlt. Und eine Gesellschaft würde nicht funktionieren, wenn 80-90% das Gefühl haben, dass sie Häuptling sind und Häuptling machen wollen. Es ist eine kleine Gruppe, die diesen Wunsch, diesen Drang in sich spürt, Häuptling zu sein. Und auch von denen werden es nicht alle schaffen. Aber genauso wie im Sport oder im Fitnessstudio, die Sportgeräte und Fitnessgeräte dir Widerstand bieten, damit du an diesem Widerstand deine Muskulatur üben kannst, bietet Schule als Simulation, als Inszenierung, als quasi großartiges Theaterstück nur für dich, bietet dir genau den Widerstand und den Kontext und die Mitspieler, in denen du all die Sachen üben kannst, die du später in der Gesellschaft brauchst. Und dazu ist halt dann die erste Entscheidung. Fühlst du dich wohler, wenn du dich einfügst, wenn du dich mitmachst, wenn du dich einordnest, unterordnest, vielleicht sogar unterwirfst, was ich nicht hoffe, und ein Rädchen im Getriebe, ein Stein in der Mauer bist, was wichtig ist für den gesellschaftlichen Bestand und Zusammenhalt. Also das ist okay, dass die meisten sich in dieser Art entscheiden. Ich vermute allerdings, dass wenn du den Podcast hörst, du nicht zu dieser Gruppe von Leuten gehörst, die das so denken, weil dann hättest du dich ja einfach darauf verlassen, dass in der Schule schon die richtigen Sachen kommen und du angeleitet wirst, um das alles zu machen, um da so mit dem mittelguten Ergebnis durchzukommen. Das heißt, ich vermute mal, wenn du den Podcast hörst, dann gibt es da auch eine Seite in dir, die irgendwas in sich verspürt. Da müsste doch mehr möglich sein, da müsste ich doch was machen können. Und Dann kommst du also zu diesem entscheidenden ersten wichtigen Punkt, dass du umschaltest von passiv auf aktiv und dir überlegst, was kann ich in diesem Kontext Schule lernen? Und der Inhalt der Schulfächer ist nur eine Sache davon, die es da zu lernen geht. Eine andere Sache habe ich schon erwähnt, zum Beispiel Beziehungen führen, ist Konflikte lösen, ist Leute kennenlernen, ist Leute von was überzeugen, ist mit der eigenen Meinung umzugehen, die eigene Meinung vertreten oder auch zu merken, wo vielleicht die Stellen sind, wo man die eigene Meinung erstmal nicht vertritt, sondern vielleicht beobachtet. Das heißt, diese gesamte Geschicklichkeit innerhalb des Systems, zum Beispiel auch die Frage, will ich ein Einzelschüler, will ich eine Einzelschülerin sein? Oder vielleicht ist es eine viel angenehmere Art, durchzukommen mit so einer 2. Also gut, unauffällig gut und ich habe meine Ruhe und ich kann mein Ding machen. Oder will ich mich mit dem System anlegen, weil ich irgendwie der Schwierige bin und 4er, 5er und 6er habe? Also das sind alles so Sachen, dafür kann man Schule nutzen. Im Grunde ist Schule ein großer Spielplatz. Aber jetzt mal angenommen, du wolltest wirklich in der Schule lernen. Und da gibt es natürlich auch Techniken, wie man das kann. Und die bringe ich dir gerne bei. Und was ich jetzt in dem Podcast vermittle, das sind Sachen, die habe ich jetzt ursprünglich gelernt, von vor allem von Frau Birkenbiel, auch sehr von Klaus Marwitz, von einigen Vorträgen von Manfred Spitzer. Ich habe die Sachen selbst angewandt. Aber ich habe sie vor allem nochmal wirklich ganz anders, neu, gründlich und tief gelernt mit meiner Tochter Amena, die halt auch in die Schule geht, im Augenblick in die 8. Klasse und die auf einer freien Schule war, wo Lernen jetzt nicht so als Hauptthema im Mittelpunkt stand und wo deswegen Lernen mehr und mehr zu unserem Thema wurde und wird und immer noch ist und vermutlich auch bleiben wird, wo wir halt viele von diesen Lerntechniken ausprobiert haben. Und von daher ist dieser Podcast Amena gewidmet. Die weiß das, die freut sich. Und all die Sachen, die ich jetzt hier erzähle, haben wir ausprobiert und für gut befunden, um das Ganze zu machen. Also, Punkt 1 ist das Umschalten auf aktiv. Eine der wahrscheinlich übelsten Sachen, die Schule mit Menschen macht, die sich wirklich auf das System einlassen und dem System wirklich sich anvertrauen, ist, dass Schule die Menschen passiv macht. Da geht es auch um Status. Also Hochstatus lässt Tiefstatus warten. Und wenn du dir so Bilder aufrufst von früheren Zeiten, Könige, Herrscher, feudales Leben, Graf, Baron und sowas, die hatten Personal. Und ein großer Teil der Zeit des Personals bestand einfach im Warten, im Bereitstehen, Wache stehen zum Beispiel, das ist ja Warten, oder ein Pferd bereithalten oder dieses schöne Bild, Johann, erwarte er mich am Wagen mit offenem Schlag. Das heißt, das Personal wartet, steht bereit, ist ständig aktivierbar. Das ist sozusagen wie so ein elektrisches Gerät auf Standby. Jederzeit aktivierbar. Übrigens, Fußnote, das Interessante ist, dass die Handys ein bisschen das System inzwischen umdrehen. Früher war das so bei elektronischen Geräten, die standen im Standby, damit sie vom Menschen jederzeit aktiviert werden können. Inzwischen ist es bei den Handys so, nachdem da ständig irgendwelche Nachrichten aufploppen, sie haben eine neue Nachricht, was weiß ich, ist in einigen Fällen schon so, dass der Mensch im ständigen Standby für das Handy steht und der Mensch vom Handy die ganze Zeit aktiviert werden kann, was natürlich wiederum aus Statusgründen, naja, und so weiter und so fort. Ich höre mal an der Stelle einfach auf. Das heißt, was Schule macht, ist, dass sie dich als Kind, wenn du dich auf das Schulsystem einlässt, Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr in diesen Zustand bringt von Standby. Das heißt, der Unterrichtsbeginn ist so, klick, ich drücke auf den Knopf, jetzt musst du dich für Mathe interessieren. Und dann nach 45 oder 90 oder 80 Minuten, je nachdem, klick, oder manchmal auch eine Schulglocke, plopp, jetzt darfst du dich nicht mehr für Mathematik interessieren. Jetzt musst du Pause machen. Klick, jetzt musst du dich für Deutsch interessieren. Klick, jetzt darfst du dich nicht mehr für Deutsch interessieren. Das heißt, diese ganzen Vorgaben sind so, dass es viel einfacher ist, sich dem System einfach anzupassen und sich sagen zu lassen, was man halt einfach tut. Das heißt, das ganze System ist darauf abgerichtet, halt Rädchen zu formen, Steine zu formen für die Mauer und lädt so zur Passivität ein. Und deswegen, nein, umschalten auf aktiv, den Kontext nutzen. Das Tolle an diesem blauen System Schule ist, dass es sehr berechenbar ist und sehr stabil ist. Das ist der Vorteil von so einem System. Das heißt, es lohnt sich überhaupt nicht, gegen so ein System zu rebellieren. Da bist du als Einzelner auf jeden Fall wesentlich schwächer als das Gesamtsystem. Es ist wesentlich cleverer, das System zu nutzen. Und drum ist die erste Frage, die Dreh- und Angelfrage beim Aktivieren, beim Selbstaktivwerden, beim Initiativwerden, die Frage, wofür will ich dieses System, diese Veranstaltung, diese Inszenierung eigentlich nutzen? Was will ich dort? Was will ich dort lernen? Also, das ist der entscheidende Punkt, dass du nicht das lernst, was dir gesagt wird, dass du lernen sollst oder musst oder was gut wäre für dich, sondern das Ganze als Angebot nimmst, als Anregung nimmst, aber am Ende selbst die Entscheidung triffst, was möchte ich dort lernen. Jetzt vermute ich mal, wenn Schule eine Simulation ist der Erwachsenenwirklichkeit, dass es natürlich eine gute Idee ist, also da würde ich sehr unterstützen, zu sagen, ich würde da gerne auf eine Art durchkommen, dass ich hinterher einen vernünftigen Abschluss habe, also irgendwie mit vernünftigen Noten, weiß ich nicht, Abiturzeugnis, mittlere Reife, soweit in der Art, wie das Ganze heißt, damit ich später studieren kann und auch da einen Abschluss bekomme und dann die Möglichkeiten habe, in der Gesellschaft ein Leben zu leben, was mir gefällt. Das heißt, im Grunde, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, ist völlig klar, wenn ich das Schulsystem für mich nutzen will und die Papiere, die dort ausgestellt werden, für mich nutzen will, dann möchte ich schon eine ordentliche Note haben. Also damals, wie ich in die Schule gegangen bin, war meine Idee, dass ich halt bis zur Oberstufe immer gut durchkomme. Also meine Noten waren halt so, dass man mir nichts konnte, aber ich hatte viel Freizeit. Und dann die letzten 2 Jahre fürs Abitur, da wo die Noten in das Abiturzeugnis reinzählen, habe ich tüchtig Gas gegeben. Und hatte eine vernünftige Abiturnote und die Sachen, die ich machen wollte, standen mir offen. Aber ich meine, ehrlich, wer wird mich jemals später fragen nach meinen Noten in der 8. oder 9. Klasse? Da geht es darum, durchzukommen und, wichtig, ein Niveau zu halten, wo ich später nicht Schwierigkeiten kriege, ein Jahr später, weil mir Grundlagen fehlen, die ich im Jahr vorher halt versäumt habe zu lernen. Das heißt, es geht schon darum zu sagen, wie gestalte ich diese ganze Zeit? Und wenn du jetzt in einer eher unteren, also Unterstufe soweit in der Art bist, ist es vermutlich so, dass diese Art mit Zielen und Frage und Wünsche und wofür gehe ich in die Schule vielleicht ein bisschen überfordern ist. An der Stelle wäre dann gut, wenn die Eltern Hilfestellung geben und man das gemeinsam klärt, was will ich da eigentlich machen, was will ich da lernen. Also, erster Punkt ist, auf aktiv umstellen, auf initiativ umstellen mit der Frage, wofür gehe ich dahin, was will ich da rausnehmen, was will ich da lernen. Und das können sehr klare Ziele sein, zum einen inhaltlich, ich will was lernen über Mathematik oder über Deutsch. Das können sehr klare Ziele sein vom Ergebnis, ich will eine bestimmte Note haben im Zeugnis. Das können sehr klare Ziele sein auf einer systemischen Ebene. Ich möchte lernen, Beziehungen zu knüpfen, ich möchte lernen, Konflikte zu verstehen, ich möchte lernen, beliebt zu sein oder unauffällig zu sein oder lernen, wie man, warum denn nicht, Lehrer manipuliert. Ich meine, auch das ist eine wichtige Fähigkeit, dass man irgendwann mal lernt, wie man innerhalb einer Hierarchie sich so bewegt, dass man die Leute, die über einem in der Hierarchie sind, um den Finger wickeln kann, wenn es sein muss. Also man kann so viele, so großartige Sachen in der Schule lernen. Irgendwann kommt sogar der Punkt, wo es wichtig ist zu lernen, wie gehe ich mit den Regeln um, wann halte ich mich an die Regeln, wann dehne ich die Regeln, wann finde ich Schlupflöcher in den Regeln. Und es ist auch wichtig, an ein oder zwei Stellen mal wirklich die Fred and George Nummer zu spielen aus Harry Potter und zu gucken, was passiert eigentlich, wenn ich gegen die Regeln verstoße. Dafür ist die Inszenierung ja da. Ich meine, Schule ist ja extra so gebaut wie eine Puppenstube, dass wenn man gegen Regeln verstößt, passiert ja nicht wirklich was Schlimmes. Es kommt einmal du und wird böse geguckt, aber man kann dann die Erfahrung machen, dass auch wenn man sich irgendwie, was weiß ich, im Speisesaal versteckt und sich da einschließen lässt, dann gucken alle hinterher zwar ganz böse, aber im Grunde passiert nichts. Das sind Sachen, die man in Schule lernen kann. Dafür ist Schule gemacht, um den Kontext wirklich, wirklich für sich halt zu nutzen. Okay, jetzt ist die Frage, wie schaltest du um auf aktiv? Wie schaltest du um auf initiativ? Und da ist die beste Methode, die ich kenne und die wir ausprobiert haben, Amina und ich, die ABC-Listen von Frau Birkenbiel. Die ABC-Listen, also Frau Birkenbiel hat ja auch einen mehrjährigen Kurs gegeben für Lehrer, wo sie also den Lehrern, das ist ein kleiner, aber sehr spannender Teil von Lehrern, die auch am Schulsystem leiden und die auch Schule gerne anders sehen würden und die auch den Kindern gerne helfen würden, andere Sachen aus der Schule rauszunehmen. Und von diesen Lehrern sind, glaube ich, ungefähr 20 Stück waren das, mehrere Jahre zu Frau Birkenbiel gekommen, einmal im Monat, haben mit ihr Sachen gemacht und haben probiert, wie man das einsetzen kann. Und auch da waren die ABC-Listen sehr klar auf Platz 1 der Techniken. Und das Besondere an den ABC-Listen ist, gerade wenn man das als Schüler macht, die ABC-Liste will wirklich wissen, was du weißt. Und sie will nicht wissen, was du nicht weißt. Und in der Schule geht es viel zu sehr um Wissenslücken. In der Schule geht es viel zu sehr um das, was du nicht weißt und noch lernen musst und sowas in die Richtung. Und darum ist das Tolle an der ABC-Liste, dass sie halt logischerweise nach innen orientiert immer eine Inventur ist und immer am Anfang die Frage hat, was weißt du dazu? Was ist in dir schon vorhanden an Wissen? Das heißt, wenn du jetzt anfängst mit Mathematik, mit Deutsch, mit Geschichte oder auch mit Lerntechniken oder auch mit sozialen Fähigkeiten, mit Umgang mit Hierarchien, mit sicheren Regeln halten, egal was dein Ziel für die Schule ist, ist die erste Idee, mach eine ABC-Liste und aktiviere das, was du zu diesem Wissen schon weißt, zu diesem Gebiet schon weißt. Und sollte jetzt deine Antwort sein, ja, aber ich weiß doch gar nichts dazu, dann ist das glatt gelogen. Denn wenn du gar nichts dazu wüsstest, dann könntest du auch nicht formulieren, ich möchte dazu was lernen. Also ich glaube nicht, dass du etwas lernen möchtest über Neumaffage Liquiszenzen. Wenn du dich jetzt fragst, was um Gottes Willen sind Neumaffage Liquiszenzen, dann siehst du daran, dass du zu einem Thema, von dem du gar keine Ahnung hast, auch nichts lernen möchtest. Das heißt, Lernen findet nur da statt, Interesse, Neugierde findet nur da statt, wo bereits Vorwissen vorhanden ist, wo bereits so viel Vorwissen vorhanden ist, dass du Lust hast, das Wissen zu erweitern, das Wissen anzubauen. Es kommt im Grunde so gut wie nie vor im Leben eines Menschen, abgesehen von ganz kleinen Babys, dass wir Dinge lernen, wo wir exakt null Vorwissen haben. Es ist eigentlich immer Vorwissen da. Und in der Schule ist es merkwürdigerweise so, dass sich das Vorwissen kaum irgendjemand interessiert. Deswegen Schritt 1 zum Aktivieren ist es, das Vorwissen zu aktivieren, eine ABC-Liste zu machen. Da gibt es ja mehrere Möglichkeiten der ABC-Liste. Ich will mal die beiden wichtigsten vorstellen. Das eine ist das, was Frau Birkenbiel ABC-Kuvert nannte. Das heißt, man nimmt sich ein Thema, zum Beispiel die Mathematikliste, und schreibt über mehrere Tage oder auch mal ein, zwei Wochen jeden Tag eine bestimmte Zeiteinheit, 1, 2, 3, 4 Minuten auf, was fällt dir denn so ein zum Thema Mathematik? Und das schreibt man jeden Tag eine neue Liste und vielleicht nach 2 Wochen nimmt man die 14 Listen und vergleicht sie und stellt fest, boah, was habe ich denn da alles geschrieben? Welche Worte kommen mehrmals vor? Was kommt nur einmal vor? Man macht eine Gesamtliste. Das ist ABC-Kuvert. Das heißt, soweit Frau Birkenbiel damals diese Listen immer in ein Kuvert gesteckt hat. Das andere ist die kumulierte ABC-Liste. Kumulieren heißt sammeln. Da nehme ich halt eine ABC-Liste, die ich dann über mehrere Stunden oder Tage oder Wochen, das heißt, die liegt da bereit und immer, wenn mir irgendwas zu dem Thema einfällt, schreibe ich was drauf. Das ist zum Beispiel die Art, wie ich meistens inzwischen meine Seminare vorbereite, Podcasts, jetzt das Erlebniswochenende, dass ich dann halt so eine Liste führe und 1, 2 Tage lang im Hintergrund immer neue Ideen hochploppen. Ach ja, stimmt, das könnte ich, oh, das muss noch mit rein in das Seminar. Und dann schreibe ich das dazu und dann sind irgendwann auf dieser Liste genügend Einträge, dann sortiere ich die und dann ergibt sich daraus. Das heißt, Punkt 1 ist das Aktivieren des Vorwissens. Ich komme nachher noch drauf, dass die zweite Möglichkeit, ABC-Listen einzusetzen, ist die im oder nach dem Unterricht zu machen. Das wird gleich noch sehr wichtig, weil auch das ist ein Punkt, wo Schule, ach Gott, naja, gut, lassen wir es bleiben. Okay, also Vorwissen aktiviert. Jetzt willst du dich aber auf aktiv stellen, auf initiativ, auf lernhungrig, auf innerlich selbst angetrieben. Und da gibt es einen ganz einfachen Trick, das zu machen, weil es gibt eine Form des inneren Dialoges, die das Ganze automatisch aktiviert. Die Aktivität und die Neugierde, und das sind Fragen. Das heißt, der, Zweite Punkt auf der Liste ist es, Fragen zu stellen. Und das ist jetzt selbstverständlich. Natürlich müssen das Fragen sein, die dich interessieren. Also wenn das irgendwelche doofe Fragen sind, die vielleicht irgendein Lehrer vorgibt, was man jetzt angeblich wissen sollen, lernen müsste und so weiter, das interessiert doch keinen Menschen. Das heißt, diesem Thema Fragen stellen hat Frau Birkenbiel wirklich auch sehr viel Zeit gewidmet. Und ich würde mal behaupten, die Kunst, gute Fragen zu stellen, ist eine Kunst, die man alleine jahrelang üben kann. Das ist eine Kunst, die nach Frau Birkenbiel gerade in Deutschland viel zu wenig geübt wird. Frau Birkenbiel meinte immer, die Deutschen hätten eine Sagekultur, aber keine Fragekultur. Im Deutschen werden Fragen nicht so sehr geschätzt. Da wird eher geschätzt, wenn jemand was zu sagen hat, aber nicht so sehr, wenn jemand was zu fragen hat. Also wir haben keine besonders gute Fragekultur. Und drum ist es so, dass viele Fragen, die so gestellt werden, eigentlich langweilig sind. Keith Johnston meinte auch immer, er war ja mal ursprünglich Lehrer, Grundschullehrer und hat also auch ganz viel übers Lernen in seiner Arbeit mit drin. Und er meinte, dass eine von den Sachen, die er an Schule so schade findet, unangenehm, doof, ist, dass uns aberzogen wird, wenn wir eine Frage bekommen, erstmal zu prüfen, macht mir die Frage eigentlich Spaß? Und da meinte Keith Johnston so, stell dir vor, der Lehrer fragt dich in der Schule eine Frage und du spürst nach innen und sagst, also wenn ich jetzt da so genau in mich reinfühle, gefällt mir die Frage eigentlich nicht. Ich habe keine Lust, die Frage zu beantworten. Also das wird natürlich in der Schule einem heftig aberzogen, dass man sich da ein Urteil erlaubt, ob die Fragen gut oder einladend sind. Das heißt, mit anderen Worten, übe dir selber gute Fragen zu stellen. Das ist wirklich eine Kunst. Und was Schule ja auch wirklich auf eine verblüffend gute Art macht, ist es, dass Schule super spannende Themen, also wirklich sensationell spannende Themen, wirklich relevante, lebenswichtige Themen, so grottenlangweilig vermittelt, dass niemand mehr sich hinterher dafür interessiert. Frau Birkenbiel hatte manchmal Augenblicke, wo sie sagte, so halb im Scherz, sie vermutet dahinter eine Verschwörung der Eliten gegen das Volk, indem das da halt spannende Themen langweilig vermittelt werden, weil sie meinte dann, eben wie gesagt, halb im Scherz, naja, die Eliten können ja hinterher sagen, wieso denn? Wir vermitteln doch diese ganzen spannenden Themen in der Schule. Wir bieten sie doch an und heimlich lachen sie sich ins Fäustchen, weil sie sagen, ja, wir vermitteln die Sachen aber so langweilig, dass sich hinterher keiner dafür interessiert und wir das Wissen für uns behalten können. Also die Themen sind alle relevant, die Themen sind alle spannend. Die Leute, die irgendwann gesagt haben, du kommst, das muss in den Schulstoff, das sollte in der Schule unterrichtet werden, das waren ja wohlmeinende Menschen, die hatten ja auch durchaus einen Grund und eine gute Absicht zu sagen, das ist relevanter Stoff. Nur man merkt es dem Stoff meistens nicht an. Das heißt, eine Frage, die wir immer, Amina und ich, ganz am Anfang stellen, ist auch die Frage, welche Bedeutung hat dieser Stoff für mein Leben? Wo findet das im normalen Alltag statt? Wo findet das statt im Alltag der Erwachsenen? Wofür brauche ich später im Leben sowas wie höhere Mathematik? Wofür brauche ich bestimmte Fremdsprachen? Wofür brauche ich Geschichtswissen? Wofür brauche ich Chemie? Wofür brauche ich Physik? Wofür brauche ich Biologie? Die allermeisten Leute haben später Berufe, wo sie, wenn sie sich die Schulfächer durchgucken, fast nichts davon wirklich brauchen in ihrem Beruf. Und darum ist natürlich die Frage, wofür brauche ich das, eine sehr relevante Frage. Und zum Teil sind die Antworten sehr überraschend. Zum Beispiel stelle ich in meinem Leben fest, dass ich ganz viele von den Sachen, die ich in Mathematik gelernt habe, dass die einfach mein Denken auf eine bestimmte Art geschult haben. Wenn ich an Probleme rangehe, wenn ich argumentiere, wenn ich Argumentation überprüfe, also logisches Denken. Das heißt, Mathematik, die höhere Mathematik, brauche ich in meinem Alltag heute nie. Also da sind auch viele Sachen davon wieder verloren gegangen. Aber mathematisches Denken ist etwas, was ich wirklich jeden Tag einsetze. Das Gleiche gilt für Sprachen. Wenn du viele Sprachen kannst, wirst du viele von diesen Sprachen kein einziges Mal, also als Erwachsener, Gott, da kannst du halt Spanisch, Italienisch, Französisch und gehst vielleicht einmal im Jahr irgendwo essen, wo du dann dein Essen auf Italienisch bestellen kannst. Aber man weiß ja heute auch, dass mehrere Sprachen zu können im Gehirn mehrere Gehirnareale bildet, also für jede Sprache wird ein eigenes Zentrum gebildet. Und das wiederum formt bestimmte Denkstrukturen, dass man halt Dinge aus verschiedenen Perspektiven betrachten kann. Und ich habe mal einen sehr spannenden Text gelesen, wo drin stand, dass die Menschen, die vor ungefähr 100 Jahren, müsste das jetzt her sein, eigentlich die Grundlagen gelegt haben für unsere heutige Computerwelt, also die sowas wie Computersprachen, Programmiersprachen entwickelt haben, die entwickelt haben, die Gesetze, mit denen heute Computer denken, die konnten alle Altgriechisch. Und es scheint so zu sein, dass Altgriechisch als Sprache eine Struktur hat, die sich in den Computersprachen wiederfindet. Oder Geschichtswissen. Also ich meine, es ist natürlich grottenlangweilig, irgendwie Jahreszahlen von deutschen Königen aufzusagen, aber Geschichte bietet an so vielen Stellen Vorlagen dafür, wie Menschen miteinander umgehen, wie Gesellschaften sich entwickeln, wie Konflikte entstehen und gelöst werden. Das ist so relevant in unserer heutigen Zeit mit Corona, mit Ukraine, mit Wirtschaftsentwicklung und so weiter. Also ich könnte mir nicht vorstellen, wie ich mein Leben heute leben, meine Entscheidungen treffe, in die Zukunft blicke, wenn ich nicht ein wirklich fundiertes Geschichtswissen hätte, um halt bestimmte Muster zu erkennen. Oder für das, was einen umgibt, die Materie. Also so eine Frage wie gehe ich mit Krankheiten um, wie ernähre ich mich gesund? Ja, das ist dann Biologie, was da drin ist, aber nicht weit weg. Bestimmte materielle Sachen, diese ganze Geschichten zu verstehen mit Klimawandel oder mit Energie, dieser Energiethematik, wie nennt man das ganze Energiewende. Da ist dann Chemie drin, da ist dann Physik drin. Das heißt, bei all diesen Themen sich zu überlegen, das, was dieses Fach verspricht, welche Bedeutung hat das für mich, für mein Leben, für die Welt der Erwachsenen? Welchen Vorteil bringt mir das, dass ich dieses Wissen habe? Und wenn du diese Frage nicht beantworten kannst, dann geht das Gehirn sofort in Standby-Modus und sagt, okay, ist unwichtig, ist langweilig, will ich nicht lernen. Das heißt, das ist dein Hauptjob und es gibt wenige, wenige gute Lehrer, die machen das. Es gibt wenige gute Lehrer, die zeigen diese Bezüge, die zeigen die Relevanz der Themen. Aber sind wir mal ehrlich, es sind die wenigsten. Die meisten vermitteln einfach ihren Stoff. Das heißt, das, was danach den ABC-Listen kommt, ist Fragen stellen. Und Fragen, spannende Fragen, aktivieren automatisch Neugierde. Und vielleicht mache ich mal noch mal einen extra Podcast, der wurde auch mehrmals gewünscht, einfach nur zu dem Thema, wie stelle ich eigentlich Fragen? Wie komme ich auf gute Fragen, wenn ich mich einem Thema nähere? Wie kann ich da zu dem Thema 10, 20, 30 Fragen stellen? Weil das ist, was wir auch machen, Amina und ich, dass wenn es dann um so ein Thema geht, dann gibt es erstmal eine ABC-Liste, wo wir vielleicht 20 Fragen aufschreiben. Was könnte man denn eigentlich zu dem Thema überhaupt wissen wollen? Und dann ist es halt so, die ersten 5 Fragen sind schwer, die nächsten 5 Fragen fallen ein bisschen leichter. Und irgendwann löst sich der Stöpsel und dann fließt der Fragenfluss heraus. Also Fragen stellen. Dann als weiterer Punkt, jetzt ist die Reihenfolge nicht mehr so wichtig, ist es so, es gibt, da will ich jetzt nicht sehr vertiefen, deduktive und induktive Lerner. Deduktive Lerner brauchen einen Überblick, induktive Lerner brauchen irgendwie ein Beispiel, irgendein Detail. Ich habe früher sehr viel Coaching gegeben für Studenten, auch für Schüler in oberen Klassen. Und die meisten von denen, fast alle, die glaubten, dass sie Lernschwierigkeiten haben, hatten nur das Problem, dass sie deduktiv gelernt haben und die Schule halt nicht deduktiv lehrt. Wenn du deduktiv denkst, und nach meiner Erfahrung gibt es erstaunlich viele Menschen, die deduktiv denken, vermutlich so die Hälfte, dann brauchst du den Überblick. Ohne Überblick kannst du nicht lernen. Das heißt, der entscheidende Punkt für deduktive Lerner ist, sie brauchen den Lehrplan. Sie müssen wissen, was kommt dieses Jahr dran. Vielleicht sogar die Frage, was kommt in dieser Schulzeit dran bis zum Abitur? Das heißt, ein Gesamtüberblick über das Gebiet, zuerst mal ganz grob und dann auch eine Orientierung, wo befinde ich mich eigentlich? Also mal angenommen auf den Stoff eines Schuljahres, wenn ich sage, das ist der Stoff des Schuljahres, dann weiß ich, okay, 60% davon habe ich schon in der Tasche. Und ich bin immer noch darüber schockiert, wie viele Lehrer sich weigern, den Lehrplan rauszugeben, wie viele Lehrer sich weigern, den Überblick über das Gebiet am Anfang rauszugeben. Ich habe darüber mit Lehrern geredet. Ich habe die gefragt, warum gebt ihr den Lehrplan nicht raus? Warum gebt ihr den Stoffplan nicht raus? Einen Überblick. Und ich habe immer die gleiche Antwort bekommen. Lehrer sind ja keine bösen Menschen, die sind ja auch in Bedrängnis. Und die Antwort ist normalerweise, ich weiß doch als Lehrer auch nicht, wie das Schuljahr läuft. Ich weiß nicht, was ich schaffe, ob ich mit dem Stoff durchkomme oder ob ich am Ende noch Zeit übrig habe. Und darum will ich mir nicht in die Karten gucken lassen und ich sage nicht, was drankommt. Das Tolle ist, es gibt Internet, es gibt Schulbücher, es gibt Lehrbücher. Das heißt, im Großen und Ganzen kann man über Internet, über Schüler höherer Klassen, über Schulbücher, über Lehrbücher, über Lexikonartikel und ähnliche Sachen, kann man sich einen Überblick verschaffen, wo man weiß, das sind die Hauptpunkte zu diesem Thema, was es da zu lernen gibt. Und bitte denk immer dran, wenn ich sage, zu diesem Thema, dann meine ich damit nicht nur Schulfächer, ich meine immer auch sowas wie Beziehungssachen, Konfliktlösung, ich meine auch sowas wie Lerntechniken, ich meine sowas wie sich in einem System bewegen. Also bitte denk dran, der Kontext Schule bietet die Möglichkeit, viel mehr zu lernen und vor allem auch viel wichtigere Sachen zu lernen, als das, was die offiziellen Schulfächer sind. Wenn es dir nur gelingen würde, dass du in allen Schulfächern 1er und 2er hast, aber sonst in der Schule nichts lernst, wirst du später im Erwachsenenleben einfach untergehen. Weil die Sachen, die im Erwachsenenleben wichtig sind, die sind im Grunde auch Thema in der Schule, aber sie sind halt nicht Schulfach und sie werden nicht geprüft. Aber wer in der Schule nicht lernt, sich in bestimmten Systemen, Hierarchien und Gruppen zu bewegen, wird später damit große Schwierigkeiten haben. Und von daher, bitte, bitte nimm das auch als so eine Art Schulfach. Okay, also du musst vorlernen, du brauchst einen Überblick und wenn du dann erlebst, und Armena hat das erlebt schon in der Grundschule und das ist so ein grandioses Gefühl, wenn der Lehrer Sachen vermittelt und du weißt die schon halbwegs, ansatzweise hast zumindest einen Überblick, kannst es einsortieren. Also das ist, glaube ich, als konkrete Lerntechnik, die ich im Unterricht einsetze, die entscheidende, die dir am meisten Entspannung und am besten Gefühl macht. Lern immer ungefähr 1-2 Stunden voraus. Initiativ, aktiv, eigener Zeitplan. Nicht die Sachen lernen, wenn du sie lernen musst und wenn sie vom Lehrer vermittelt werden, sondern dann lernen, wenn du sie lernen willst. Und wenn du anfängst mit Überblick, mit dem Gesamtüberblick, mit den großen Brocken des Fachs und die erstmal lernst, dann wirst du halt im Laufe des Schuljahres, im Laufe der Schuljahre immer wieder regelmäßig plötzlich merken, ui, da kommt jetzt was, das kenne ich schon, da weiß ich schon was drüber. Da sind schon, wie Frau Birkenbiel sagen würde, da sind schon Fäden im Wissensnetz, wo das neue Wissen sich anhängt. Von daher unbedingt eigenständig, selbstbestimmt lernen, in eigener Reihenfolge. Ich nenne das auch Querlernen, also neben den Tellerrand gucken. Und da ist vor allem spannend, eigenständig initiativ die Schulfächer zu verknüpfen, den Zusammenhang zu suchen zwischen Deutsch und Mathematik, zwischen Musik und Geschichte, zwischen Physik und Sport und diese ganzen Sachen. Ich meine, das hängt ja auch im Leben alles zusammen. Im wirklichen Leben der Menschen, der Erwachsenen, unserer Gesellschaft ist das ja auch nicht alles nach irgendwelchen Schulfächern getrennt. Und zum Teil ist es so, ich habe ein Chemiebuch hier, oder wir haben ein Chemiebuch, ich habe es Armena geschenkt. Ich habe dieses Chemiebuch, das ist über 100 Jahre alt, deswegen gekauft, weil ich in einem Buch, also in Ludwig Reiners Stilkunde, war das erwähnt als Beispiel für ein Chemiebuch, was so gut geschrieben ist, vom Deutschen her, vom Didaktischen her, dass man dieses Buch sozusagen aus literarischen Gründen liest. Und es ist auch wirklich verblüffend. Man fängt da an zu lesen und es ist einfach spannend. Es ist einfach spannend zu sehen, wie dieser Mann Chemie, inhaltlich im Grunde veraltet, weil das Buch ist über 100 Jahre alt, aber wie dieser Mann Chemie einfach formuliert, darstellt, in Bildern ausdrückt. Und sowas ist doch spannend. Das heißt, an der Stelle verknüpft sich schon mal Deutsch und Chemie. Dann finde ich es interessant, wenn immer auch Geschichtswissen mitläuft. Also sich zu überlegen, irgendwelche physikalisch, chemisch, technischen Entdeckungen, in welcher Zeit wurden die eigentlich gemacht? Was war da politisch los? Wie haben da die Menschen gelebt? Dann auch super spannend in dieser Zeit, was wurde da an Literatur oder an Musik produziert? Also diese ganzen Bezüge zwischen den Fächern, die sind ich finde es extrem spannend, da vernetzt sich Wissen. Und das kann man wiederum machen, da kommen wir gleich drauf, wenn man zu jedem Fach eine ABC-Liste hat und diese ABC-Listen irgendwann anfängt zu verknüpfen. Dass ich mir einen Begriff von der Mathematikliste nehme und ich nehme mir einen Begriff von der Geschichtsliste und ich gucke, ob es da einen Zusammenhang gibt. Und oft wird es keinen geben, aber erstaunlich oft gibt es dann doch einen. Und plötzlich verknüpft sich das Ganze und daraus entstehen wieder neue Fragen, neue Neugierde. Ach ja, Gott und die armen Lehrer, weil das System Schule ist so aufgebaut, Schule kann gut umgehen mit guten, braven Schülern. Und Schule kann auch gut umgehen als System mit schlechten, unbraven, also irgendwie schwierigen Schülern. Schule kann auch gut umgehen mit schlechten, braven Schülern. Aber der Punkt, wo Schule ganz schnell an die Grenzen kommt, sind gute Schüler, die nicht brav sind. Gute Schüler, die schwierig sind. Die schwierigen Guten. Die machen es dem System schwer. Das sind die künftigen Führungskräfte, das sind die künftigen Häuptlinge. Das heißt, sieh es doch mal so, im Grunde ist der Lehrer dein Dienstleister. Ich meine, die Lehrer sind angestellt dafür, dass sie einen Job für die Kinder machen. Und von daher, ich meine, wenn du eine Frage hast, dann stell sie doch den Lehrern. Also ich habe damals in der Schule meine Lehrer, ich kann es nicht anders formulieren, ich habe sie mit Fragen gequält. Es gab einen Lehrer, einen Biologielehrer, der hat sich wirklich vor mir versteckt. Und hat sich dann am Elternabend bei meinen Eltern bitter beklagt, dass ich ihm immer in den Pausen auflauere und ihm so schwere Fragen stelle. Und das Problem von dem Lehrer war, dass er gemerkt hat, dass meine schweren Fragen keine dummen Fragen waren. Das waren Vernetzungsfragen, das waren Anwendungsfragen, das waren Querbezugsfragen, das waren Fragen, auf die er zum Teil keine Antwort hatte. Ich habe es einmal geschafft, ich bin da bis heute stolz darauf, dass ich eine Unterrichtsstunde zum Zusammenbruch gebracht habe durch eine Frage. Das war im Religionsunterricht. Der Pfarrer war damals unser Lehrer, der Stadtpfarrer. Und der fing an und meinte, heute geht es über Ökumene. Also Ökumene ist die Zusammenarbeit von katholischer und evangelischer Kirche, also wie die zusammenwirken und im Grunde mit dem Ziel, dass sie wieder zusammenkommen. Und ich meldete mich irgendwann in den ersten 3 Minuten und meinte, Entschuldigung, wofür sollen denn die Kirchen überhaupt zusammenkommen und zusammenarbeiten? Und dann stand dieser Mann da wie vom Blitz getroffen, war still, hatte den Mund offen und meinte, er könnte es jetzt auch nicht sagen. Also das treffe ihn jetzt unvorbereitet. Er weiß es nicht. Und darum hören wir jetzt auf und wir könnten den Rest der Zeit uns still beschäftigen. Er muss drüber nachdenken. Und nächste Woche kam er dann mit einer Antwort. Das war für mich natürlich tonnenweise Wertschätzung, so mit einer Frage umzugehen. Also nicht zu sagen, du blöder Bub, was stellst du da für eine dumme Frage, sondern wirklich einfach zuzugeben, das war eine gute Frage. Okay, das war mein einer Treffer in 13 Jahren Schule, aber stolz bin ich schon darauf. Von daher, stell Fragen. Stell den Lehrern auch die Fragen, stell gern auch schwierige Fragen und besteh darauf, das Wissen zu bekommen. Und in vielen Fällen wirst du keine Antwort bekommen und du wirst auch in genügend Fällen negative Reaktionen bekommen. Trotzdem, es macht was. Und wenn die Frage dich wirklich interessiert, dann klär sie selber. Frag andere Leute, frag Mitschüler, frag das Internet. Vorsicht im Internet, da steht viel Quatsch. Frag gute Bücher, frag andere Erwachsene, frag irgendwelche befreundeten Chemiker in der Jablonski-Straße. Amena, du weißt, wovon ich gerade rede. Und Daniel Köpke, der hier vielleicht zuhört, weiß auch, wovon ich rede. Also danke, Daniel, an dieser Stelle für deine großartigen Chemie-Sessions in der Küche der Jablonski-Straße, wo ich immer wieder bewundere, wie du es schaffst, Daniel, dass du einen chemischen Sachverhalt so erklärst, dass Amena was über Chemie lernt, Nicole, die daneben sitzt, etwas über glückliche Beziehungen lernt und ich irgendwas über NLP oder die Welt lerne. Es ist faszinierend zu merken, wie sich Wissen an dieser Stelle verknüpfen kann. Klammer wieder zu, Logos-Hymne aus. Gut, also lerne quer, lerne vor und lerne auch auf einer Ebene höher. Ich nenne das mal Meta-Lernen. Das würde bedeuten, beim Lernen sich auch zu überlegen, wie lerne ich eigentlich gerade? Also kann ich, während ich lerne, noch was über das Lernen lernen? Kann ich das Lernen lernen beim Lernen, indem ich zum Beispiel auch lerne, immer effektiver zu lernen, immer schneller zu lernen, indem ich mich beobachte, zu welchen Zeiten lerne ich gut, mit welchen Techniken lerne ich gut, wann fällt mir das Lernen leicht, wann fällt mir das Lernen schwer? Das heißt, ich kann auch noch über das Lernen was lernen beim Lernen. Das ist fast schon ein Zungenbrecher, ne? Gut, letzte Technik ist das Lerntagebuch. Und das ist auch grundlegend wichtig, weil eine ganz blöde Sache beim Schullernen ist es, also viele Lehrer nennen das Bulimie-Lernen. Bulimie ist Essbrechsucht, also man frisst und man kotzt und das denkt man hinterher, das war's dann. Und in der Schule ist das auch manchmal so, es wird in die Kinderwissen reingestopft und dann müssen die das sozusagen in der Prüfung wieder ausspeien und danach kann man es irgendwie vergessen. Es ist eine eklige Angelegenheit, genauso wie es klingt. Und im Grunde, wen interessiert schon, was man in der Schule lernt, außer in dem einen Augenblick der Prüfung. Und es ist so schlimm, dann zurückzugucken auf vielleicht 10, 11, 12, 13 Jahre Schulzeit und sich zu fragen, was konkret inhaltlich habe ich eigentlich da gemacht. Also an die Erwachsenen, die hier zuhören, mal so als Tipp, setz dich doch mal einfach hin, wenn du eine Schule komplett hinter dich gebracht hast und mach mal eine ABC-Liste und schreib mal auf, was konkret inhaltlich an Schulstoff erinnerst du noch aus deinen 10, 11, 12, 13 Jahren Schule? Ich finde es niederschmetternd, frustrierend, fast schon vernichtend, sich klarzumachen, wie viel Zeit, also wie gesagt, 10 Jahre Minimum, wie viel Zeit man dort verbracht hat und wie wenig man im Grunde inhaltlich gelernt hat. Und deswegen ist mein Tipp, und der ist auch sehr wichtig, nach jeder Unterrichtsstunde eine kurze ABC-Liste machen. Da reichen 3, 4 Begriffe aufzuschreiben. Einfach nur, was habe ich heute gelernt? Quasi eine Neu- und Gut, eine eigene innere Neu- und Gut-Runde. Und dieses, was habe ich gelernt, könntest du auch wieder unterteilen. Zum einen nach Inhalt, Schulstoff und auch eine Metaebene. Zum Beispiel über Kommunikation, über Konfliktverhalten, über Stressmanagement und was weiß ich. Und bei dieser ABC-Liste, die würde ich kumulieren, also die würde ich quasi fortlaufend führen, auf einem Blatt über ein Schuljahr, würde ich immer dahinter schreiben, das Datum von dem Eintrag. Also wenn da zum Beispiel sowas kommt wie, was weiß ich, Trigonometrie oder Dreieck konstruieren, dann einfach das Datum daneben. Und so kannst du dann am Ende des Schuljahrs und am Ende der Schulzeit auf diese Listen blicken und hast, wenn du mal, sagen wir mal, jede Schulstunde 3 Einträge machst und du hast vielleicht das Fach einmal die Woche nur und du hast, ich gehe mal ganz weit runter, 30 Wochen Schule im Jahr, also 30 mal dieses Fach, das sind schon fast 100 Einträge. Das heißt, dann kommt so ein Blick zurück auf das Schuljahr und man denkt sich, boah, ich habe eine ABC-Liste mit 100 Einträgen, das ist, was ich inhaltlich da gelernt habe und das bekämpft dieses Gefühl tiefer Sinnlosigkeit darüber, was verbringe ich da eigentlich meine Zeit in dieser Schule. Natürlich ist es eine gute Idee, wenn sich aus dieser ABC-Liste auch Fragen ergeben. Also was interessiert mich in der nächsten Stunde? Und das Tolle an diesem Lerntagebuch jetzt in Form einer ABC-Liste ist halt vor allem, dass man den eigenen Lernfortschritt auf die ja dokumentiert. Denn wenn es in der Schule halt so läuft, wie es läuft, wie es meistens läuft, ist man halt normalerweise in irgendeinem Fach so, ja, man kommt halt irgendwie gerade mit. Das heißt, man erlebt sich 10, 11, 12, 13 Jahre eigentlich ständig an dieser Grenze von, ich blicke das nicht wirklich, ich verstehe es eigentlich nicht ganz, ich muss das noch lernen, oh, ich habe Wissenslücken. Und wenn du jetzt aber mit diesen ABC-Listen, mit dem Lerntagebuch zurückblicken kannst, was du zum Beispiel vor einem halben Jahr oder vor einem Jahr gelernt hast, was da die Fragen waren, wirst du in ganz vielen Fällen merken, was? Das, kleines 1x1, Division mit Rest und solche Sachen, das war mal schwierig für mich. Ui, Addition vierstelliger Zahlen, hui, Zählen bis 10. Ja, es gab eine Zeit in deinem Leben, da war Zählen bis 10 eine Schwierigkeit. Es gab eine Zeit in deinem Leben, da war Buchstabieren eine Schwierigkeit. Und von daher sich auch klar zu machen, was habe ich eigentlich schon gelernt, was kann ich, was fand ich früher schwierig. Das führt dann dazu, dass die Schulzeit eine 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 mit Studiumszeit eine lange biografische Erfahrung wird von ich kann das lernen, ich kann das schaffen, ich werde das bewältigen, ich kriege das hin, weil ich habe schon so viele Sachen davor auch hinbekommen. Das heißt von daher, Lerntagebuch ist auch grundlegend wichtig. Das sind jetzt alles sehr grundsätzliche Sachen, also ABC-Listen, Vorwissen aktivieren, Fragen stellen, Querlernen, Vorlernen, Metalernen, Lerntagebuch. Das ist alles so grundlegend und vielleicht fragst du dich jetzt, wo bleiben denn jetzt die richtig ausgefuchsten, raffinierten Lerntechniken? Das sage ich dir, die brauchst du gar nicht, weil das Gehirn ist eine Lernmaschine. Also wenn das Gehirn irgendwas kann, dann ist es Lernen. Die Schule ist ja eine Veranstaltung, die im Grunde das Lernen erschwert. nicht absichtlich, nicht zielgerichtet. Es ergibt sich einfach über das System, also nicht böse sein der Schule. Aber im Grunde erschwert Schule das Lernen. Das heißt, wenn du nur die Erschwernisse rausnimmst und deinem Gehirn freie Bahnen gibst, weil das Gehirn will und kann perfekt lernen, dann lernt das Gehirn ganz von selber. Du musst überhaupt nichts tun. Das heißt, eigentlich musst du nur die Türe aufmachen, die Hindernisse aus dem Weg räumen und dann dem Gehirn sagen, jetzt lern mal. Und wie gesagt, wenn Vorwissen aktiviert, ABC-Listen und Fragen gestellt, dann geht das Ding von selber. Es gibt drei Grundtechniken, die allerdings sind so wichtig, dass ich dir den Tipp geben würde, die immer, den Rest deines Lebens immer weiter zu verfeinern. Und das ist, so komisch es klingt, Lesen, Schreiben und Rechnen. Es gibt eine Umfrage von amerikanischen Firmen, wo die gefragt wurden, was sind die wichtigsten Qualitäten, die sie sich von ihren Mitarbeitern wünschen. Und die haben gesagt, Lesen, Schreiben, Rechnen. Das mag komisch klingen, weil man denkt, man lernt das eigentlich in der Grundschule. Nein, es gibt viele Erwachsene, die können das noch nicht vernünftig lesen, schreiben und rechnen. Wenn man Lesen definiert als, wie kann ich möglichst schnell einem geschriebenen Text die wichtigsten Informationen entnehmen, dann ist auch klar, warum Klaus Marwitz darüber das Seminar Alpha Reading gegeben hat, 3 Tage lang, sündhaft teuer, weil gerade Führungskräfte, gerade super schlaue Leute in oberen Rängen der Gesellschaft merken irgendwann, boah, also da ist noch viel Luft nach oben beim Lesen. Wie mache ich das, dass ich schnell dem Text die Informationen entnehme? Ich gebe dir mal ein Beispiel dafür. Zu Zeiten von Goethe war es extrem unüblich, eigentlich sogar unbekannt, dass man leise liest. Also zu der Zeit war Lesen immer etwas, was man laut gemacht hat. Man hat laut vorgelesen. Das war das Normale. Und irgendwann im Laufe der Jahrhunderte haben dann Leute entdeckt, und anfangs war das echt spooky, das war wie so ein Zaubertrick. Ui, man kann ja leise lesen. Im Kopf. Ich kann die Stimme außen leise schalten und innen drin ist die laut. Manchmal sieht man noch bei Leuten, dass die beim Lesen den Mund bewegen. Da ist dann so eine Übergangsphase. Aber die meisten Erwachsenen lesen so, dass sich der Mund nicht bewegt, aber innen drin klingt die Stimme. Und in dem Seminar von Klaus Marwitz, Alpha Reading, hat man dann gelernt, wie kriegt man die Stimme aus im Kopf. Dieses Subvokalisieren nennt man das. So, dass man die visuellen Informationen des Textes rein visuell verarbeitet. Das verzehnfacht natürlich das Lesetempo. Das ist Lesen, also einem Text Informationen entnehmen. Schreiben wäre die Fähigkeit, eigene Gedanken formulieren und eigene Gedanken, also Schreiben ist damit Sprechen sehr eng verbunden, eigene Gedanken zu formulieren und anderen Leuten mitzuteilen. Also das ist auch eine Kunst, die kann man sein Leben lang üben. Wenn ich überlege, ich schreibe jede Woche einen Newsletter und jedes Mal denke ich, boah, bin ich großartig in dem, wie ich schreibe, ich bin auf der Höhe meiner schriftstellerischen Künste, dann lese ich mir später einen Newsletter durch, den habe ich vor einem Vierteljahr geschrieben. Ich denke mir, um Gottes Willen, das ist ja Fremdschämen im Quadrat, was ich da verzapft habe. Also da merke ich auch, wie meine eigene Fähigkeit, mich auszudrücken schriftlich, immer wieder weiter vorangeht. Also auch ein lebenslanger Prozess. Und dasselbe gilt fürs Rechnen. Also sich auch dazu klar zu machen, die Erwachsenenwelt besteht so viel aus verdeckten Zahlen, aus Statistiken, aus Corona-Statistiken, aus Energiewirtschaftsstatistiken, aus Umgang mit Geld. Wie willst du Erwachsenenleben irgendwie meistern, wenn du mit Geld nicht umgehen kannst? Das heißt, Zahlen spielen eine so große und entscheidende Rolle in unserer Gesellschaft, dass wenn da nicht das mathematische Grund, ich will nicht sagen Wissen, es geht ums Verständnis. Es geht jetzt nicht um Sinus und Cosinus und solche Scherze, das braucht man eher selten im Erwachsenenleben, aber halt einfach so ein Zahlensinn, so ein Zahlengespür. Von daher Lesen, Schreiben, Rechnen sind definitiv 3 Sachen, die ich sehr weit oben in die Liste stellen würde von Fähigkeiten, die es immer weiter zu verfeinern gilt. Okay, damit bin ich am Ende. Also, nochmal das Wichtigste in Kürze zusammengefasst. Schule ist eine Inszenierung, ein Theaterstück, ein Vergnügungspark, ein Spielplatz, der extra für dich aufgebaut wurde mit viel Personal und Geld und Inszenierung und Spielregeln und allem drum und dran, dass du dort ganz viele wichtige Wissen, Kenntnisse, Fähigkeiten, Qualitäten erwerben kannst, die du später brauchst, um das Erwachsenenleben in unserer Gesellschaft sehr gut zu bewältigen. Schule ist eine Simulation der Erwachsenenwelt mit allen Vor- und Nachteilen. Und drum ist es der entscheidende Trick, ist es, Schule zu nutzen wie ein Parcours, wie ein Fitnessstudio. Und ich meine, ein Parcours, wenn du ein Parcours läufst, weißt du ja auch, der Parcours ist ja gerade deswegen so toll, weil er Hindernisse bietet, über die man klettert, auf denen man balanciert und so weiter. Ein Parcours ohne Hindernisse, der nur aus gepolstertem Boden besteht, wäre grottenlangweilig. Das heißt, so wie dir der Parcours Hindernisse bietet, an denen du dich verfeinerst und deine Qualitäten, Fähigkeiten und Kräfte übst, so ist Schule auch so ein Parcours, wo du deine Qualitäten und Fähigkeiten eben üben kannst. So gilt es, Schule zu nutzen. Schule ist eine blaue Veranstaltung. Das heißt, du kommst dort in eine Gemeinschaft, in ein System, in ein beständiges, stabiles, vorhersehbares System. Und anfangs ist es eine gute Idee, sich dem System erstmal anzuvertrauen. Aber wenn du in dir das Häuptling-Gen hast, Häuptlingsgen hast, dieses gegen den Stachel löcken, dieses etwas widerspenstige, leicht rebellische, was du wahrscheinlich hast, wenn du diesen Podcast hörst, wirst du merken, dass du irgendwann anfängst, und das ist jetzt Spiral Dynamics, der Schritt von blau nach orange, dass du das internalisierst, dass du das nach innen nimmst, dass du von den äußeren Gesetzen und Regeln, die dir vorgegeben werden, irgendwann dazu übergehst, dir selbst Gesetze und Regeln zu setzen, deine eigenen Regeln und Gesetze, dass du irgendwann von der von außen vorbestimmten oder gezwungenen Fleiß, gezwungene Disziplin halt dazu übergehst, zur Selbstdisziplin und eigenem Fleiß und dir eigene Gedanken machst, eigene Entscheidungen triffst, eigene Fragen stellst, eigene Festlegungen machst, was möchte ich lernen, wie möchte ich lernen, wofür möchte ich das lernen. In dem Augenblick wirst du für das System Schule unbequem, aber auf eine wichtige, vielversprechende Art, weil es ist ja auch andersrum so, wenn sich alle in der Schule nur an das System halten würden, wenn sich alle in der Gesellschaft nur an die Regeln halten würden, dann wäre die Gesellschaft überhaupt nicht mehr lebensfähig. Das heißt, auch die Gesellschaft als Organismus braucht einige wenige, die schwierig sind. Das ist ein gegenseitiges Sich-Trainieren. Und von daher, finde deinen Weg in dem System. Mach dir klar, was du mitbringst, was du weißt, was du kannst, was deine Qualitäten sind. Definiere für dich, was du in diesem System lernen möchtest, was du üben möchtest, was du erfahren möchtest, was du herausfinden möchtest. Setz dir eigene Ziele, formuliere es in Fragen und dann leg los. Klär das Thema für dich, nutz den Kontext, lerne voraus, schaff dir den Überblick, schaff Querverbindungen. Wenn es sein muss, nerv die Leute. Krieg aber auch mit, wo es einfach angenehmer ist, mal vielleicht irgendwie ein paar Wochen oder Monate einfach mitzuschwimmen im Strom und sich treiben zu lassen. Das ist ja das Tolle an einem System, dass es immer diese Rückfalloption bietet. Ach Gott, ich habe jetzt keine Lust, ich schwimme einfach mit. Und dann, busch, gehst du wieder auf aktiv und bumm, machst eigene Erfahrungen. Mach ABC-Listen vorher, währenddessen, hinterher. Mach ein Lerntagebuch, mach dir klar, dokumentiere diese eigene Schulzeit. Hab da auch einen Blick in die Zukunft, dass du überlegst, dass die Person, die du vielleicht in 15, 15, 20 Jahren bist, dass die gerne auf ihre Schulzeit zurückkommt und sagt, es war eine großartige Zeit. Ich habe viel gelernt, inhaltlich. Ich habe vielleicht sogar noch meine ABC-Listen mit Tausenden von Einträgen, was ich in der Schule gelernt habe. Schau zurück, was dir mal irgendwann schwerfiel. Inhaltlich, sozial, und sei stolz auf dich, auf das, was du in dieser Zeit gelernt hast und wie du es für dich genutzt hast. Und wenn du es so betrachtest, ist Schule, es ist Ekstase, es ist Genuss, es ist großartig, es ist für dich da, damit es dir gut geht und du dich zu der Person entwickeln kannst, die du sein möchtest, was in dir angelegen ist. Und dafür lade ich dich ein, da möchte ich dich anstiften und inspirieren, dass du Schule dafür nutzt. Und dafür wünsche ich dir alles Gute. Viel Spaß damit, bis zum nächsten Podcast. Tschüss.